Mein Sohn kommt morgen auch in eine neue Schule, 4. Klasse vorbei, 5. Klasse startet. Und ich kann nicht mit ihm zusammen dahin gehen, aber ich kann auch für ihn beten. Und ich finde es so wertvoll, dass wir als Eltern oder auch als Gemeindemitglieder für die beten können, ja, wo wir es nicht für die übernehmen können, sondern die gehen in eine Situation, sie werden daran wachsen und sie werden darin auch Gott erleben, wenn sie ihn schon kennen. Das wünschen wir uns. Heute bringe ich eine Predigtserie zum Abschluss, die ich in der Ferienzeit angefangen habe. Eine 3-teilige Miniserie zum Thema Christ und Gesellschaft. Ich habe vor einigen Wochen zuerst zum ersten Teil gepredigt, betet für die Regierenden. Vor 2 Wochen, Jesus sagt, seid den Staatsvertretern gehorsam. Und heute ist Teil 3 anders dran. Das Thema heißt, Jesus sagt, seid den Staatsvertretern ungehorsam. Ursprünglich hatte ich gedacht, ich merke in Deutschland so eine Diskussion, gerade auch in den Corona-Maßnahmen. Ich halte diese Predigt, um uns als Gemeinde auch mitzuorientieren vom Wort Gottes her. Wie sollen wir uns denn verhalten in dieser Situation, wo auch viel Polarisierung in der Gesellschaft hier und da hochkocht? Und dann schaue ich die Nachrichten und merke, ich schaue in den Libanon, ich schaue nach Weißrussland. Und dann ist es eine ganz existenzielle Frage, auch für Christen. Wann unterstütze ich Regierung, aber wann bin ich auch auf der Straße und sage, ich demonstriere für einen Wechsel? Und wir schauen in unsere Geschichte und merken auch in unserer Geschichte, nicht nur am Anfang der christlichen Kirche war das ein wichtiges Thema, wann ist Unterordnung unter Staatsvertretern dran, wann aber auch zu sagen, nein, ich folge Gott und deswegen habe ich hier Widerstand zu leisten. Diese letzten beiden Predigten, ihr habt das gemerkt, also die Predigt heute und die vor 2 Wochen, die gehören unbedingt zusammen. Sie sind 2 Pole, die man in Waage halten muss. Weil wenn man nur hat, seid den Staatsvertretern gehorsam, wird es schräg. Wenn man nur sagt, Jesus sagt, seid den Staatsvertretern ungehorsam, wird es auch schräg. Es braucht beides. Und wenn du die Predigt, die erste, also die Predigt davor, Teil 2, verpasst hast, dann nutz die Technik, schau auf den YouTube-Kanal, da kannst du das nachsehen oder auf unserer Internetseite, da kannst du die Predigt nachhören. Bevor ich gleich über das Thema von heute predige, doch noch eine kurze Wiederholung der zentralen Predigtaussage von 2 Wochen. Ich nehme uns noch mal ein bisschen mit und dann gleiten wir direkt in das Thema von heute über. Jesus sagt, seid den Staatsvertretern gehorsam. Ich lese uns nochmal den entscheidenden Teil aus Römer 13, 1 bis 2 vor. Dort heißt es, alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Ihr habt gemerkt, das ist ja kein Jesus-Zitat, aber das ist trotzdem etwas, was Jesus inhaltlich auch so sagt. Und wir lesen es in Gottes Wort und mir geht es immer so und ich lade uns dazu ein, dass wir uns dem Wort Gottes mit Vertrauen zuwenden, einfach von Gott lernen, auch wenn das ein oder andere für uns zuerst wie eine Zumutung wirkt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie passt diese Aussage mit dem Thema der heutigen Predigt zusammen? Und ich habe versucht, die Denkweise, die wir dazu im Wort Gottes entdecken können, in drei ganz einfachen Grafiken darzustellen. Die zeige ich euch nachher über dem Beamer. Ich finde Gottes Gedanken genial und ich hoffe, dass ihr euch auch etwas dafür begeistern könnt. Wir bekommen von Gott ein Fundament, eine Idee für eine friedliche und auch für eine freie Gesellschaft. Und in so einer Gesellschaft will ich leben. In einer Friede, wo Friede ist, aber auch wo Freiheit herrscht. Und ich glaube, Gottes Gedanken und seine Wahrheit bringen eine Kraft zur Befreiung von Menschen in eine Gesellschaft hinein. Und wir sollen sie kennen und wir sollten uns daran in unserem Denken und Handeln orientieren. Jetzt will ich mit euch das Bild entwickeln. Es ist das Regierungsmodell, das in den meisten Regierungen, die nicht demokratisch sind, vorkommt. Das ist die erste Folie. Es ist ganz einfach. Also wenn ihr nicht so ein System habt wie wir in Deutschland, dann habt ihr ungefähr so ein System. Ich nenne das einfach mal, das ist das Modell der Welt. Also wenn Menschen nicht bei Gott lernen oder in der Bibel lernen, dann kommt das dabei raus. Wenn ich das so sage, mache ich eine kleine Einschränkung. Wenn wir uns unser Staatssystem angucken, dann ist es jetzt ja kein christlicher Staat Deutschland. Aber unsere Staats- und Regierungsform wurde von den Vätern des Grundgesetzes in vielem nach einer anderen Kultur als der Kultur der Welt gestaltet, nämlich nach der Kultur des Reiches Gottes. Eben auch, weil viele von denen eine christliche Prägung hatten und das eingebracht haben. In unserer Regierungsform haben wir Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechtegarantie. Das ist in dem Modell nicht der Fall. Ich will euch dieses Modell nun einmal vorstellen. An der Spitze eines Staates steht ein Regent und es fällt auf, über dem Regenten existiert nichts. Wenn in so einem Modell der Regent sozusagen die Macht hat, dann ist er sozusagen der, der alles bestimmen kann. Und er hat eine Machtbasis, das Fundament seiner Autorität ist dann eben auch die Macht, die er hat. Die Macht gibt ihm dann die Möglichkeit, seinen Willen gegenüber einer Gruppe von Menschen oder auch einem ganzen Staat durchzusetzen. Das Grundprinzip ist hier, die Macht zwingt zur Unterordnung. Jetzt machen wir den Geschichtsvergleich. Wie war das Römische Reich aufgebaut? Genauso, der Kaiser an der Spitze, solange er die Macht auf sich konzentriert, kann er seinen Willen durchsetzen. Diktaturen funktionieren so. Auch der Sozialismus als eine Form der Diktatur funktionierte so und funktioniert bis heute so. Es ist die Macht des Staates, die alles zusammenhält. Sie ist das Fundament für den Gehorsam des Volkes. Es gibt zwar auch religiöse Regime, wie im Iran, aber wenn man sich das System mal anguckt, diese Theokratie, ist es genau das Gleiche. Es gibt dann eine theokratische Regentschaft. Solange sie die Macht auf sich konzentriert, kann sie einem Volk ihren Willen aufdrücken. Diese Regierungsformen haben ganz viel Sorge davor, dass es eine andere Macht neben ihnen gibt, die hochkommt. Irgendwelche anderen Gedanken, die sie in Frage stellen. In der Logik dieses Systems dient dem Macht des Regenten der Selbsterhaltung. Er darf dann auch nicht zulassen, dass eben diese Macht neben ihm wächst, die ihm gefährlich werden könnte. Denn wenn eine andere Macht stark genug würde, dann bestünde die Gefahr, entmachtet zu werden, weil die einzige Legitimation, die Regentschaft zu haben, ist eben die Macht, die er hat. Und wenn die Macht verloren geht, dann stürzen Regime. Deshalb brauchen Regenten oder auch Regierungen, die nach diesem Modell existieren, einen Machtapparat. Und wenn ihr einfach euch mal so die Länder anguckt, die auch in den Nachrichten sind, wo es unruhig ist oder wo auch Diktaturen sind, dann merkt ihr genau das. Das geht bis hin zu Gedankenkontrolle oder dass man Menschen versucht, wirklich klein zu halten. Gottes Wort dagegen stellt uns ein auf Gottes Wahrheit gegründetes Modell vor, mit der die Macht der Regenten befreit wird. Und diesen Gedanken, dass Macht nicht mehr die Aufgabe hat, den Regenten zu sichern, sondern der Regent die Autorität hat, ohne Macht einsetzen zu müssen, weil er die Macht bekommen hat, sozusagen von einer anderen Stelle. Das ist das Geheimnis im Reich Gottes Modell. Es ist Gottes Modell für Staat und Gesellschaft und ich zeige euch das im zweiten Bild. Das ist jetzt sehr christlich gedacht. Wenn jetzt jemand hier zuguckt, der sagt, ich bin jetzt nicht Christ, aber mich interessiert, wie er darüber denkt, baue ich mal eine Brücke. Das Entscheidende hier ist, dass nicht der Regent an der Spitze steht, sondern dass der Regent die Macht, die er hat oder die Regierungsgewalt immer verliehen bekommt. Für uns als Christen vom Bibeltext ist das, an oberster Stelle steht Gott, der die Macht dem Regenten gibt. Und gegenüber sind Menschen, die als Volk Gottes an Gott glauben, Staatsbürger sind und dann sich dem Regenten unterordnen. Säkular gesagt könnte man sagen, man glaubt nicht an Gott, aber man glaubt an den Rechtsstaat. Man glaubt an die Macht des Rechtes und der Regent muss sich dem Recht, dem Gesetz unterordnen. Das ist natürlich dann ein Problem, weil das Recht wird wieder von Menschen gemacht und je nachdem, was für einen Machthaber du hast, kommt er auf die Idee, das Recht zu ändern. Als Christ wissen wir, Gott ist nicht bestechlich. Gott hat Maßstäbe für Gut und Böse, für richtig und falsch, für Gerechtigkeit und Unrecht. Und wenn wir unserem Gewissen folgen und bei Gott lernen, dann werden wir immer auch eine Kontrolle haben, ob die Gesetze, die da sind und wie sie angewendet werden, einfach auch zu Gott passen oder zum Menschen passen. Das mal kurze Nebenbemerkung. Also aus christlicher Sicht für uns als Gemeinde Jesu heißt es, Gott sagt, die Macht des Regenten kommt von ihm. Deshalb ordnet euch dem Regenten unter. Selbst wenn er keine Macht hätte, der braucht die Macht nicht mehr dazu, dass wir ihm dann folgen müssen. Das ist das Geheimnis. Wer dieser Wahrheit glaubt, weil er Gott glaubt, ordnet sich dem Regenten und den Staatsdienern nicht mehr aus Zwang unter, sondern aus Überzeugung, mit freier Entscheidung. Damit wird die Macht befreit. Die Macht kann dienen. Sie muss nicht mehr die Autorität der Regierung begründen, denn Autorität kommt von der Ermächtigung Gottes. Eine Gesellschaft, die ihre Regierung mit dieser Haltung stützt, ist freier und stabiler, weil der Regent seine Macht nicht zum Machterhalt einsetzen muss. Und das ist immer das, was eine Gesellschaft unfrei macht. Dann hast du einen Regenten, der möchte an der Macht bleiben und er weiß, er darf nicht zulassen, dass etwas über ihm ist. Und dann hast du so Länder, wo dann einfach bestimmte Parteien nicht mehr zugelassen, also wo keine Opposition zugelassen wird, wo Meinungs- und Religionsfreiheit nicht mehr zugelassen wird und die Gesellschaft wird unfrei. Aber in diesem Modell wird die Macht befreit. Die Freiheit des Regenten ist einfach dadurch da, weil die Wahrheit Gottes ihn stützt. Oder jetzt mal in einem säkularen Staatsmodell ausgedrückt, weil das Recht herrscht und regelt, wer die Macht bekommt, unter welchen Bedingungen. Nun zum dritten Bild. Das Konfliktmodell, weil darum geht es ja heute. Wann sagt Jesus, seid den Staatsvertretern ungehorsam? Das ist das nächste Modell, genau. Da seht ihr das, auch den entscheidenden Bibelvers in der Mitte. Der entscheidende Bibelvers heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nachher lese ich uns diesen Text noch einmal im Zusammenhang vor. Wie ist die Situation? Es gibt ja Situationen, in denen ein Regent aus Glaubens- und Gewissensgründen, von dem Volk etwas verlangt, was gegen das Gewissen der Staatsbürger oder das Volk ist, weil er an Gott glaubt. Und dann muss man sich eben entscheiden, folge ich jetzt der Anweisung des Staates, meiner Regentschaft, oder folge ich dem Willen Gottes? Und wenn es so einen Konflikt gibt, und ich bringe Beispiele aus der Bibel und ich komme auch noch zu Beispielen aus der Geschichte und auch aus unserer Zeit, dann ist Widerstand angesagt. In der Bibel gibt es viele Beispiele dafür, für einen Konflikt zwischen Staatsanordnung und Gottesgehorsam. Ich meine, ihr seht in dem Modell, ne, ab dem Moment, wo es zum Konflikt kommt, gibt es Ungehorsam aus Überzeugung, aber überall, wo kein Konflikt angesagt ist, wo der Staat etwas fordert, was nicht im Widerspruch zu Gott ist, dann ist Unterordnung aus Überzeugung weiter angesagt. Also es ist kein Entweder-Oder-Modell, sondern der Einzelfall entscheidet. Und diesen Einzelfall schauen wir uns mal an einem Beispiel im Neuen Testament an. Mein Beispiel ist im Neuen Testament die Christenverfolgung durch die jüdischen Religionsführer, die für diesen Bereich Religion im jüdischen Staat Verantwortung getragen haben. Die Apostel predigen das Evangelium von Jesus Christus, der Hohe Rat der Juden verbietet ihnen aber genau das weiterzutun. Sie werden dann vorgeladen und kriegen jetzt eine Ansage und diese Ansage und diesen Dialog lese ich euch jetzt vor als Predigtext, der steht in Apostelgeschichte 5, ich lese uns die Verse 27 bis 33. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der Hohe Priester vor versammeltem Rat zur Rede stellte. Haben wir euch nicht strengstens verboten, wieder jemals unter Berufung auf diesen Namen Jesus zu lehren, sagte er. Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Also man kann schon verstehen, das haben die nicht gerne gehört, wenn da gepredigt wird, ihr habt den Sohn Gottes, den Messias, ans Kreuz gebracht. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus vom Tod auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und der Kernvers hier in dieser Situation ist, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Das religiöse Regime will ihnen verbieten, von Gottes Wahrheit Zeugnis zu geben, aber sie sind Gott und der Wahrheit mehr verpflichtet in dieser Situation als den religiösen Machthabern. Und das ist genau das Konfliktmodell. Dort, wo es zum Konflikt mit den Willen und den Werten Gottes kommt, dort folgen sie Gott. Also wenn der Staat uns verbieten würde, unseren christlichen Glauben zu lehren und zu verbreiten, dann würden wir es trotzdem heimlich tun, so wie in anderen Ländern auch, weil wir hier Gott gehorsam müssen, der sagt, wir sollen sein Evangelium weitersagen. Aber dort, wo der Staat keine Handlung gegen Gottes Wahrheit einfordert, gilt eben weiter Unterordnung. Und wir erkennen hier das Geniale an Gottes Gedanken zum Staat. Gott hat mit seiner Staatsidee die Macht des Regenten auch eingeschränkt. Die Staatsmacht kann dem Guten dienen, aber sie kann den Glaubenden nicht mehr zum Bösen zwingen. Der Christ ist jemand, der durch seinen Glauben zu Gott frei ist, für Wahrheit zu sterben, für das Gute zu sterben. Da sind wir Gott sei Dank nicht herausgefordert, in Deutschland das zu tun. Aber wenn du Menschen hast, die keine Sorge haben zu sterben für die Wahrheit, dann hast du keine Kontrolle darüber als Staat. Und das ist der Grund, warum Christen gerade in Diktaturen verfolgt werden, weil sie werden auch einem, wenn du in einer Diktatur bist und ein Herrscher korrupt ist oder einfach auch Unrecht tut, dann werden sie das sagen. Sie sagen, das ist Unrecht. Und dann, Kritik ist nicht erlaubt, muss man sie mundtot machen. Wer an Gott glaubt, ordnet sich einer Regierung nicht unter, weil sie Macht hat, sondern weil der Glaubende von Gott davon überzeugt wurde. Wenn nun ein Regent oder eine Regierung einen Glaubenden mit Macht zwingen möchte, gegen Gottes Willen oder gegen seine Wahrheit zu handeln, dann überzeugt diese Macht nicht mehr. Dann ist diese Legitimation, Gott hat dir Macht gegeben, Regent, verloren. Weil du hast Macht nicht für Unrecht, sondern nur für Recht. Das Prinzip ist einfach. Ab dem Moment, wo die Regierung sich Rechte anmaßt, die allein Gott vorbehalten sind, ab dem Moment gilt, leistet Widerstand, seid ungehorsam. Ich nenne mal einen Beitrag, der vielleicht gar nicht so weit weg ist von einer Umsetzung. Und zwar war am vorletzten Freitag in den Tagesthemen ein Beitrag, da ging es über Schwangerschaftsabbrüche. Und es könnte sein, dass in Deutschland irgendwann mal ein Gesetz kommt, wo Ärzte zum Beispiel oder Frauenärzte in staatlichen Krankenhäusern dazu verpflichtet werden, Abtreibungen durchzuführen. Ich könnte es mir vorstellen. Was ist, wenn der Staat per Gesetz eben Frauenärzte dazu verpflichten will, in seinen Einrichtungen Abtreibungen durchzuführen? Wenn beispielsweise eine christliche Frauenärztin der Überzeugung ist, das ungeborene Leben ist ein lebendiger Mensch mit voller Menschenwürde und vollen Rechten, dann wird sie aus Gewissensgründen und aus Gottesgehorsam dieser Anweisung nicht folgen. Sie wird eher ihren Job aufgeben und versuchen, irgendwie anders zu praktizieren. Und versteht ihr, das kann ganz konkret an deiner Arbeitsstelle passieren, dass du vor so einer Entscheidung stehst und dann ist die Frage, wem gehorchst du? Und hier ist die Gewissensbindung stärker. Zurück zum Bibelbeispiel. Was die Apostel dem Hohen Rat sagen, hat eine Begründung in dem, was Jesus sie gelehrt hat. Jesus hat einmal zu ihnen gesagt, und da lese ich jetzt mal Auszüge aus Matthäus 10, 16 bis 31 vor, nur Auszüge davon, dass Jesus sich sehr bewusst ist, dass es auch Leid und Verfolgung verursacht, wenn man für die Wahrheit steht, wenn ein Staat seine Grenzen überschreitet. Da heißt es, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und doch ohne falsch wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Menschen werden ihren nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern, der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Fürchtet euch also nicht vor den Menschen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Denkt doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen. Und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Was haben wir gehört? Jesus weiß, wer ihm nachfolgt, wird verfolgt werden oder muss damit rechnen. Und er ermutigt dazu, keine Menschenfurcht zu haben. Also frei zu sein, auch innerlich frei zu sein, zu den eigenen Werten und Überzeugungen zu stehen, die man bei Gott gelernt hat. Er ermutigt dazu, sich nicht von Menschenmacht zwingen zu lassen. Der Einzige, vor dem wir unsere Knie beugen sollen, ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Kniebeugen im Sinne von die erste Priorität im Leben geben. Ihn allein sollen wir fürchten, ihm und seiner Wahrheit sollen wir folgen. Diese Botschaft der Freiheit brachte vielen Christen ganz am Anfang den Tod, weil genau das war der Knackpunkt. Der römische Kaiser hatte sich zum Ziel gesetzt, dass er wirklich auch Herr genannt werden will mit diesem absoluten Mann am Anspruch des Regenten an der Spitze, der über sein Volk absolut bestimmen darf. Man sollte den Kaiser Herr nennen. Viele Christen haben genau das verweigert und sind dafür als Zeuge gestorben. Als Zeuge für Gott, als Zeuge für ihren Glauben. Und das griechische Wort ist das, was dann Märtyrer heißt. Und Märtyrer kennen wir aus der Bedeutung für eine Überzeugung sterben. Jetzt springen wir in die deutsche Geschichte. Als die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler an die Macht kamen, hätte man sich ihnen unterordnen sollen oder Widerstand leisten. Und das haben sich die Menschen in der Zeit, wo sie damals gelebt haben, ja nicht ausgesucht, dass sie sich diese Frage stellen müssen. Und so könnte es auch sein, dass wir mal in Situationen kommen, wo es einfach uns auch was kosten kann, Stellung zu beziehen. Und jetzt machen wir einfach das Geschichtsexperiment. Die Antwort liegt aus heutiger Sicht auf der Hand. Dem ganzen Programm von Euthanasie, der Idee von minderwertigem Leben, das ausgelöscht werden musste, die Idee eines deutschen Weltreichs, das andere Nationen unterdrückt. Das alles steht gegen die Offenbarung Gottes, der allen Menschen als seine Geschöpfe eine Würde und ein Lebensrecht gegeben hat. Christen hätten Widerstand leisten müssen. Auch und gerade die bibelgläubigen Baptisten, und ich stelle mich darunter, weil ich Teil dieser Geschichte bin, und ich liebe meine Kirche, die Baptistenkirche, aber das ist ein Teil dann auch der Geschichte meiner Kirche. Sie konnten nicht Widerstand leisten, weil sie einen Fehler in ihrer Theologie hatten. Sie wollten Seelen retten. Das war für sie die Hauptsache. Und dann war der Gedanke, wenn jemand uns unterstützt, Menschen für Jesus zu gewinnen, dann kann der doch nicht falsch sein. Sie haben sich aus der Mitgestaltung der Gesellschaft herausgezogen, sich allein auf diesen Missionsgedanken konzentriert. Und am Anfang hat der Nationalsozialismus gerade die Freikirchen tendenziell fast befreit oder auch unterstützt in der Missionstätigkeit. Und dann dachten sie, solange Hitler und die Nationalsozialisten Missionsveranstaltungen erlauben oder sogar förderten, solange kann es doch nicht falsch sein. Aber was ist dann mit den Rassengesetzen? Plötzlich kommen Gesetze auf, die verbieten, dass Christ und jüdische Christen, also deutsche Christen und jüdische Christen, ich meine die Juden waren damals eigentlich auch deutsche Bürger, aber so jetzt in der Wortbedeutung, nicht mehr in einer Gemeinde sein sollten, auch nicht zusammen Abendmahl feiern. Und plötzlich war das eine Frage der Gemeinden. Können wir uns Gemeindeglieder leisten, die Juden sind? Dürfen Judenchristen zu einem Abendmahl mit deutschen Christen zugelassen werden? Mehrere Gemeinden haben sich von ihren jüdischen Gemeindemitgliedern getrennt. Sie haben sich zwingen lassen und damit auch ihre Freiheit vor Gott aufgegeben. Rückblickend ist das oft leicht zu erkennen. Also ich kann jetzt hier in Freiheit stehen und sagen, es ist falsch, wie konntet ihr nur? Ich wünsche mir, dass ich anders damals gehandelt hätte, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Kraft gehabt hätte, sage ich ganz ehrlich. Ob ich den Mut gehabt hätte, gegen den Strom zu schwimmen. Gott sei Dank gab es einige wenige Christen, also nicht die Mehrheit, sondern einige, die Widerstand geleistet haben und nicht damit gemacht haben. Also lasst uns wach sein. Denn auch wir können vor Zeiten und gesellschaftlichen Entwicklungen stehen, in denen wir wach und aktiv sein müssen. Und dabei ist es wichtig, die gesunde Mitte der Reich-Gottes-Kultur zu halten. Die gesunde Mitte zwischen diesen beiden Polen. Unterordnung, weil Gottes will, unter Staatsvertretern und gleichzeitig die Freiheit, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Schauen wir innenpolitisch an. Wir haben gerade es gibt eine Diskussion in Deutschland über die Frage, sind die Maßnahmen des Staates zu Corona übertrieben? Müssen wir nicht Widerstand leisten gegen diese Corona-Maßnahmen? Richtet die Regierung unser Land zugrunde? Müssen wir hier nicht aktiv werden? Am 1. August diesen Jahres, also vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen, gab es in Berlin auch eine Demo dazu am 1. August. Das Ende der Pandemie hieß das Tag der Freiheit. Und diese Demo hat stattgefunden, die wurde dann aufgelöst und das ist dann auch wieder eine Polarisation. Warum löst der Staat auf und Grundrechte werden eingeschränkt? Dann wurde dann diskutiert, wenn Menschen sich nicht an die Auflagen für Demonstrationen halten, muss man dann so eine Demonstration verbieten? Und dann wird plötzlich diskutiert in Deutschland auch über das Demonstrationsrecht. Und ich sage das mal ganz eindeutig aus voller Überzeugung und ihr dürft mich da kritisieren, ja, weil das ja kein Diktat von der Kanzel ist. Ich glaube, als Christen sollten wir unbedingt für ein Demonstrationsrecht eintreten, auch wenn das Meinungen sind, die wir nicht vertreten. Unbedingt, weil diese Gewissens- und Glaubens- und Meinungsfreiheit ein Wert ist, den Gott selbst respektiert. Und wir wünschen uns eine freie Gesellschaft, nicht nur für das, was uns passt, sondern besonders auch für andere. Und deswegen lasst uns aus Überzeugung immer dafür sein, dass Menschen für ihre Anliegen demonstrieren dürfen, unbedingt. Und das lasst uns nicht in Frage stellen. Aber wenn man demonstriert und der Staat Demonstration zulässt unter Auflagen, die er verantworten darf, dann sind wir auch aufgefordert als Christen, wenn wir zum Beispiel an einer Demonstration teilnehmen, uns an diese Auflagen zu halten. Und ich glaube, es ist nicht im Sinne Gottes, bewusst wissentlich Staatsauflagen zu übertreten, die er im Rahmen seiner Verantwortung auch geben darf. Jetzt kann es sein, dass das eine Auflage gibt, wo ich sage, das akzeptiere ich aber nicht, dass ich mich daran halten muss. Und das darf man in Deutschland auch, ja? Da sagt eine Regierung, mach das und ich bin der Meinung, das ist ungerecht. Da gibt es dafür einen Weg. Und diesen Weg sollte man unbedingt gehen. Und das ist, dass man vor Gericht geht. Es gibt in unserem Rechtsstaat Gewaltenteilung. Und wir haben erlebt, dass Gerichte auch Regierungsanweisungen revidiert haben. Und weil das in Deutschland auch wirklich funktioniert, haben wir ein gutes System. Wir geben ein Thema auch einem Gericht, von dem wir denken, das muss anders geregelt werden. Wenn ein Gericht das aber anders entscheidet, dann haben wir als Christen die Pflicht, uns an diese Auflagen zu halten. Und ich glaube, das ist der Weg, den Gott hier nach der Reich-Gottes-Kultur von uns sich wünscht. Das ist Innenpolitik. Jetzt gehe ich mal nach Weißrussland, weil da ist es so, da denke ich, wenn ich jetzt in Weißrussland wäre, dann würde ich mitmarschieren, wenn es darum geht zu sagen, der Präsident sollte abtreten. Warum? Da gibt es ein Gesetz, das sagt, der Präsident muss gewählt werden vom Volk. Und wenn das Volk zur Wahl gerufen wird und es scheint so zu sein, dass ein offensichtlicher Wahlbetrug stattgefunden hat, dann muss ich mir das als Bürger des Staates nicht gefallen lassen. Dann darf ich Widerstand geben. Und dann gehe ich auf die Straße für das Recht. Ein Regent, der sich absolut wählt, keine Macht über sich akzeptiert, nicht mal das Recht über sich akzeptiert, hat die Legitimation verloren. Und man darf auf die Straße gehen, man soll auch auf die Straße gehen für Gerechtigkeit und für einen Staatsmann, der mindestens die Gesetze des Landes respektiert. Sonst, ja, okay. Ich muss aufpassen, sonst verquatsche ich mich. Wie ist das im Libanon? Da haben wir gemerkt, die Proteste in dieser Situation haben dazu geführt, dass die Regierung zurückgetreten ist. Und es ist auch legitim, dass die Bürgerschaft eines Staates guckt, gibt es die Chance für ein anderes Gesellschaftsmodell und Gesellschaftssystem. Und wenn man die Chance hat, in einer Gesellschaft etwas zum Besseren zu verwenden, dann sollte man diese Chance nutzen. Und das ist dann gerade nicht ungehorsam gegenüber den Staatsvertretern, wenn man sie an ihre Verantwortung erinnert oder auch sagt, ihr nehmt die Verantwortung nicht wahr. Und es gibt Fälle, da ist es so wie im Libanon, wo man aus meiner Sicht sagen könnte, hey, da gibt es ein systematisches Regierungsversagen, es gibt einen Fehler im System. Wenn es die Möglichkeit gibt, etwas grundsätzlich zu ändern für die Menschen, dann sollten die Menschen sich dafür engagieren. Und dann wäre ich als Christ auch mit auf der Straße und würde für einen Wechsel beten. Ihr merkt, das ist immer eine Einzelfallentscheidung, immer auch eine Abwägung. Immer auch das, was man dann vor Ort sich entscheiden muss. Lasst uns aber in jedem Fall darum beten, dass Gott Regierungen ändert und auch Gesellschaft erneuert, uns aber in dieser Mitte hält. Lasst uns auch für uns, die Christen in unserem Land, beten. Wir brauchen ein Erwachen dahingehend, dass wir uns nicht nur um uns selber drehen, sondern diese Strömungen, die in unserer Gesellschaft einfach auch da sind, von der Reich-Gottes-Kultur bewerten und auch uns dazu positionieren. Und wir dürfen es. Wir sind eine offene Gesellschaft, wir sind eine Demokratie. Und das lebt davon, dass nicht jeder in seiner Blase existiert, sondern wir miteinander im Gespräch sind. Lasst uns Gott bitten, dass er uns fähig macht, diese Gesellschaft mitzubauen, ein Segen zu sein und auch mit unserem gesellschaftlichen Engagement unserer Nation zu dienen. Amen. Und nun lade ich uns ein, das einfach zu tun, zu beten. Das, was euch auf dem Herzen ist, das kann zum Thema der Predigt sein oder zu anderen Dingen, die euch einfach